Die Geschichte von Walter. Er durfte in der Lobpreisgruppe und der Gemeinde Schlagzeug spielen. Das hat nicht wirklich allen gefallen. Nicht, weil er nicht gut Schlagzeug gespielt hätte, sondern Walter war noch nicht an Jesus gläubig. Oh, dann war er noch ein bisschen eigen. Er hatte so ein bisschen einen speziellen Charakter, wirkte stets so, wie soll ich sagen, so ein bisschen mürrisch. Er war nicht mürrisch, aber er wirkte manchmal so auf die Menschen, die nicht gekannt haben. Und ein bisschen dazu war er noch sehr resistent allen gegenüber, die meinten, ihn bekehren zu müssen. Und genau, und aber in der Lobpreisgruppe, da war er irgendwie gerne gesehen, er war selber gerne dort. Und die Leiterin und alle von der Lobpreisgruppe hatten ein weites Herz für ihn. Und dann war ja noch ein Grund, ja, er war eben der Einzige, der überhaupt Schlagzeug spielen konnte. Er war sogar Schlagzeuglehrer, also der konnte das wirklich sehr gut. Für die anderen aber wiederum war das ein Grund, dass sie gesagt haben, ja, da kann ja der Heilige Geist nicht wirken in der Lobpreisgruppe mit einem Ungläubigen. Die anderen aber sahen ihn einen wertvollen und sehr treuen Menschen, denn er war einfach immer da. Und sie wussten irgendwie, Gott hat vermutlich etwas vor mit diesem Mann. Er war da bei jedem Event, bei jedem Fest, bei jedem Seminar, bei jeder Evangelisation, an jedem Lobpreisweekend, er war einfach da. Und plötzlich, irgendwann war es soweit und er hat über all das nachgedacht, was er so in circa 15 Jahren gehört hatte von Jesus. Und so hat er sich entschlossen, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Und nachdem er noch einen Herzinfarkt hatte, hat er alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich will jetzt Jesus dienen, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Und von diesem Moment an hat er eine sehr starke, wurde fast auf eine Art, zu einer Art Säule der Gemeinde, vor allem so im emotionalen Bereich. Er hatte so eine Gabe dann nachher, er wirkte dann eben nicht mehr mürrisch, er wirkte dann sehr ermutigend, er war ein guter Ermutiger, hat Menschen immer positive Dinge mitgegeben in ihr Leben. Er wurde zu einer Stütze der Lobpreisgruppe und eben auf eine Art und Weise auch der Gemeinde. Und das ist auch das Thema von heute Morgen. Gott liebt jeden Menschen. Und er hat auch allen Menschen Gaben geschenkt, nicht nur den Gläubigen. Oder? Jeder Mensch hat Gaben. Er möchte darum, dass wir als sein Volk alle Menschen mit Respekt und Ehre behandeln. Damit das Beste in ihnen zum Vorschein kommen kann, das war auch dieses Bild, wir sollen Gott unser Gold bringen. Und es liegt an uns, die Menschen zu ermutigen, da ist Gold. Und das Gold zu sehen und es Jesus zu bringen. Jesus möchte, dass alle Menschen erfahren, wie sie vom Himmel her gesehen werden. Wir seht ja dieses Bild, das uns diese Predigtserie uns jetzt begleiten wird mit dieser Brille, dass man auch in der Wüste die blühende Wiese sehen kann, oder? Wenn man den Blick von oben hat. Und die Bibel selber ist voll von solchen Begegnungen, wo Jesus Menschen ehrt und sie fördert, wo dieser Blick, dieser andere Blick von Jesus auf die Menschen sichtbar wird. Jesus hat zum Beispiel in Petrus einen Mann gesehen, nicht primär den Mann, der ihn verleugnen wird, der sich dafür schämen wird und der gering über sich selber denken wird, sondern er hat in Petrus den Mann gesehen, der dann später andere ermutigen wird, die anderen stärken wird und der Fels der Gemeinde sein wird. Dieser Petrus, der so für Menschen, ja, große Klappe, wankelmütig, mit dem kann man nichts machen, oder? Nein, Jesus hat in ihm den Felsen gesehen und hat ihm auch diesen Namen gegeben. Auf ihm hat er die Gemeinde gebaut, denn geistliche Leiter sind nicht primär diejenigen, die alles besser wissen, die immer überall alles besser können, die sämtliche Gaben haben, sondern es sind diejenigen Menschen, die fähig sind, andere zu fördern, die fähig sind, die Dinge zu sehen, die Gott in die Menschen gelegt hat und sie zu ermutigen. Glaub daran, auch in dir hat Gott Gaben gegeben und der dann auch hilft, durch Begleitung, durch viele Dinge, genau diese Gaben zum Vorschein zu bringen. Wir lesen in der Bibel von vielen schicksalshaften Begegnungen. Eine hat mich immer besonders berührt. Da lebte in Jericho dieser Chefbeamte des Straßenzolls. Er hatte den Ruf, ziemlich korrupt zu sein. Denn er hat seine Position genutzt, um sich persönlich zu bereichern und andere Menschen zu berauben. Zachäus hieß er. Und er hat gehört, dieser Jesus kommt, durchzieht die Gegend von Jericho und auch die Stadt oder dieses Dorf sozusagen. Und dann heißt es in Lukas 19,3, könnt ihr es dann auch selber nachlesen, dass er sich aufgemacht hat, diesen Jesus zu sehen. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Also etwas hat mich an diesem Text immer ein bisschen irritiert. Wisst ihr, welches eine Wörtchen das es ist? Muss, oder? Muss, was heißt das? Heißt das, er muss, warum muss er? Klar, weil Gott, sein Vater, es ihm gesagt hat. Aber das tönt so ein bisschen wie, ich will eigentlich gar nicht. Aber ich muss. Wir lieben es ja nicht, Dinge zu müssen, oder? In der Regel. Aber ich glaube, da geht es um etwas anderes. Natürlich hat es ihm der Vater gesagt. Er hat gesehen, dass der Vater hier etwas vorhat. Aber ich denke, es ist zweitens auch dieses innere Drängen, das Jesus in sich hatte. Dieses innere Drängen. Er wollte ganz fest einfach die Menschen um sich herum berühren mit der Liebe Gottes. Und er wollte ihnen zeigen, Gott hat etwas vor mit dir. Und dann kann dieses innere Drängen kann so stark werden, dass es eben zu einem Muss wird. Oder vielleicht hast du auch mal schon Dinge tun müssen, weil du konntest einfach nicht anders. Niemand hat dir einen Befehl gegeben. Es war einfach dein inneres Drängen. Manchmal ist es der Heilige Geist, manchmal ist es einfach ein persönlicher Impuls. Also, als ich Simone kennengelernt hatte, da gab es einen Punkt, da musste ich ihr einfach einen Kuss geben. Sie wollte mir damals das Fotoalbum zeigen und sie hat es auch gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich ihr einfach einen Kuss geben. Das war unser erster Kuss. Und da wusste ich dann schon, okay, Simone ist die Frau, die ich am liebsten heiraten würde. Und ich war damals noch nicht so wirklich gläubig. Aber der Herr hat es gesegnet. Und ich würde jetzt heute nicht sagen, es war der Heilige Geist, der mich so gedrängt hat. Er hat höchstens Simone gesagt, halt das jetzt aus. Und ich denke, bei Jesus war es auch beides, der Heilige Geist und dieses innere Drängen. Er war ja eins mit seinem Vater. Und dieses starke Drängen, ich will diesem Zachäus etwas Gutes tun. Denn immer wenn wir oder wenn Jesus mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater verbunden ist, dann öffnet sich hier so ein Trichter, so eine Pipeline. Und dann kann das Göttliche, die Sicht Gottes, durch dich, durch Jesus, durch uns hindurchfließen zu einem Menschen. Darum geht es. Jesus spürte, ich muss Zachäus nahe sein. Dann wird vermutlich etwas geschehen, etwas Übernatürliches, etwas, das vom Himmel herkommt. Und dann heißt es, so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Kein Wunder, oder? Er, der zuerst gedacht hat, ja, ein bisschen von Weitem und ich will ihn schon sehen, aber ich werde mich nicht ganz nach vorne drängen durch die Leute. Ich bin ja sowieso schon nicht so beliebt, dann bin ich noch weniger beliebt. Und dann kommt dieser Jesus und will unbedingt zu ihm nach Hause kommen. Er hat sich gefreut. Und vermutlich hat er etwas verspürt. Jetzt wird irgendetwas geschehen. Also wenn dieser Jesus zu mir kommt, ja, dann ist das nicht einfach so ein Höflichkeitsbesuch. Der kennt mich ja gar nicht. Der hat irgendwas vor. Und Zachäus war offen dafür. Sonst wäre er runtergestiegen und da waren ja die Leute und hier war der Baum und da war Jesus, dann wäre er runtergestiegen, davongerannt. Oder? Aber er wollte Jesus bei sich aufnehmen. Bis jetzt hat er ja andere Erfahrungen mit aller Art von frommen Menschen. Nicht so positive Erfahrungen. Von denen wollte bestimmt niemand etwas mit ihm zu tun haben und schon gar nicht zu ihm nach Hause kommen oder ihn zu sich einladen. Das hätte auch den Ruf der anderen schwer beschädigt. Aber tatsächlich, die Reaktion der Leute auch rundherum, die blieb nicht aus auf diesen Moment, den sie beobachten konnten. Aber nicht Zachäus wurde jetzt zum Ziel, sondern Jesus selber. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Ja, richtig empört, oder? Das war nicht ein bisschen unzufrieden. Die waren wütend. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Das war, oh, geht gar nicht, oder? Geht einfach nicht sowas. Wieso ist nun also Zachäus anscheinend ein größerer Sünder als alle anderen hier? Es existierten anscheinend zwei unterschiedliche Sichtweisen über Zachäus. Einmal die menschliche Sichtweise, die in Zachäus einfach, ja, Zachäus ist einfach der Oberzöllner. Und Oberzöllner, das bedeutet, er hat von der Besatzungsmacht Rom das Recht erkauft gegen einen wesentlichen Betrag, Straßenzoll einzutreiben. Er war also ein Gehilfe der Römer, denn die Römer kamen durch ihn zum Geld, das sie wiederum benutzten, um die Soldaten zu bezahlen, um das Volk zu unterdrücken. Und er musste dann dieses Geld auch wieder reinholen, das heißt, er musste mehr holen, als er bezahlt hatte, sonst wäre das ja ein Verlustgeschäft gewesen und er wollte ja noch einen kräftigen Gewinn haben und den hatte er ja auch. Und darum hat er auch viele Zolleinnehmer wiederum beschäftigt und auch diese mussten dann einen bestimmten Betrag einfach abliefern, Punkt, oder? Und dann sich wiederum auch selber wieder bereichern, oder? Und so war das ein System, das für die Juden und für die Fremden, die da durchzogen, sehr teuer wurde. Alle versuchten sich hier irgendwie zu bereichern und Zachäus war der Organisator. Er war der Hauptverantwortliche und damit auch Hauptprofiteur. So haben sie ihn gesehen, als Mitläufer und als korrupten Profiteur der ganzen Geschichte. Keine Überraschung, also sind wir mal ehrlich, wohl die meisten von uns wären da auch ein bisschen negativ eingestellt gewesen, diesem Zachäus gegenüber. Ist irgendwie schon normal. Ich will nicht über diese Menschen urteilen. Aber Jesus hatte dann eben diese andere Sicht, diese himmlische Sicht. Er sah nicht die Wüste, er sah nicht den Zachäus, der wie eine Wüste ist, sondern er sah in Zachäus die blühende Wiese, die himmlische Sicht. Er hat gesehen, oder was hat er wohl gesehen, was den anderen Menschen verborgen war? Zuerst einmal Zachäus war einfach mal ein Geschöpf Gottes, oder? Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Nur dadurch alleine ist jeder Mensch wertvoll. Egal wie er sich verhält. Stimmt ihr mir dazu? Ist nicht so einfach, oder? Und da müssen wir einfach die Prioritäten setzen, wenn wir die Menschen anschauen und sagen, okay, du hast mich jetzt grausam beleidigt, aber ich weiß auch, du bist vor Gott ein wertvoller Mensch. Das ist eine Entscheidung irgendwo. dann ist er auch ein Abbild Gottes, wie du und ich. Wir sind alle nach dem Bild Gottes gemacht. Also das allein sollte uns schon Respekt einflößen und uns bereit machen, den anderen auch zu ehren, in dieser Eigenschaft ein Abbild Gottes zu sein. Wenn wir den Menschen verachten, den Gott geschaffen hat, nach seinem Bild, dann fällt ein Teil dieser Verachtung auch auf Gott, der ihn gemacht hat. Wir sagen dann Gott nämlich, du hast hier nicht was Gutes gemacht. Hier hast du was Gutes gemacht, aber nicht da. Dann hatte Zachäus noch einige Gaben und vielleicht waren die Leute auch ein bisschen eifersüchtig auf Zachäus. Er war nämlich ein guter Organisator. Er war überdurchschnittlich intelligent, sonst hätte er nicht diesen Posten bekommen. Vermutlich war er auch gesellschaftlich noch ein bisschen gewandt, verkehrte in den höheren Schichten, nicht dort, wo die meisten waren, denn er hatte sicher eine gute griechisch-römische Ausbildung aus guter Familie, weil er musste ja mit den Römern kommunizieren, er konnte Latein, vermutlich auch Griechisch, Hebräisch, also das war, wir denken manchmal, früher seien die Leute primitiv gewesen, da könnt ihr also noch staunen. Es war üblich in dieser Zeit, dass gebildete Schichten 3, 4, 5 Sprachen gelernt hatten und relativ fließend sprachen. Aber am wichtigsten, am allerwichtigsten, was Jesus in ihm gesehen hat, er hat tief im Herzen von Zachäus diese Sehnsucht gesehen. Diese Sehnsucht, die ihn... Und Jesus wusste, wenn ich ihm das sage, ich muss heute zu dir, er wird ja sagen. Denn er hat diese Sehnsucht in sich nach Gottes Königreich. Er hat vielleicht selber über sich sogar schlecht gedacht, im Sinn von, ja, was, welchen Sinn macht denn mein Leben, einfach nur Geld verdienen. Und gleich, doch konnte er es nicht lassen, das ist ja wie eine Sucht, dieser Mammon, dieses Geld. Aber tief in sich wollte er auch Gott besser kennenlernen. Der Geist Gottes möchte auch uns lehren, die Menschen mit dieser himmlischen Perspektive zu sehen. Uns nicht zu fokussieren auf ihre Fehler, auf ihre Mängel, auf ihre Defizite, sondern auf ihr Potenzial. Er möchte uns, und das wird ihm nur gelingen, wenn wir auch uns selbst nicht nur von diesen Defiziten her sehen, oder? Er möchte, dass wir auch uns selbst anschauen als eine blühende Wiese, dass wir in uns selbst nicht die Wüste sehen. Natürlich ist manchmal ein bisschen Wüste da, aber wisst ihr, was geschieht, wenn es in der Wüste mal so richtig regnet? Das ist unglaublich, dann kann es dann wirklich so aussehen wie hier plötzlich. Dann braucht es einfach das Wasser und dann kann unsere Wüste zur blühenden Wiese werden und auch die Wüste deines Nächsten kann zu blühen beginnen. Wir können das von dem her auch anschauen, dass Jesus gesagt hat, was auch himmlische Sicht ist, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Und ich denke, jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn man Mist gebaut hat. Vielleicht habt ihr das bei euren Großeltern erlebt, die sind manchmal so, dass sie dann einen trotzdem trösten. Ihre eigenen Kinder haben sie streng erzogen und ihre Großkinder können sie dann plötzlich trösten und sind ein bisschen weniger streng und sagen, komm, das schaffst du. Oder wenn du zu deinen Eltern gegangen bist mit einem Dreier oder einem Zweier im Zeugnis, dann hat's vielleicht was gesetzt und vielleicht bei deinen Großeltern haben sie gesagt, okay, komm, du schaffst das, komm, und haben vielleicht dich ermutigt mit irgendetwas. Und wir kennen das, wenn wir unten sind und jemand kommt und hat ein gutes Wort für uns, dann tut es uns gut. Es ermutigt uns mehr, Dinge zu verändern, neu anzupacken, wieder aufzustehen, als wenn wir 100-mal hören, worin wir versagt haben. Und genauso sollen wir es auch mit den Menschen tun, um uns herum. Wir können dies als das Prinzip der Ehre bezeichnen. Prinzip der Ehre ist, wenn wir Menschen exakt als diejenigen würdigen, die sie wirklich sind. Dann können wir ihnen von Gott her geben, was ihnen zusteht. Darum geht es. Gleichzeitig können wir aber selber diese Menschen auch als ein Geschenk Gottes sehen in unserem eigenen Leben und von ihnen empfangen, was sie auch uns als Segen weitergeben sollen und möchten. So kann der Segen in beide Richtungen viel stärker fließen. Wäre das nicht etwas Schönes? Auch wenn wir das besonders auch bei uns in der Gemeinde erleben dürften. Das Prinzip des ehrenvollen Umgangs beleidigt aber manchmal den Verstand derjenigen, die eher so vom Gesetzlichen her denken, die Gott nicht verstehen. Ich meine, die Pharisäer, das waren ja nicht schlechte Menschen. Die wollten Gott gefallen. Die wollten das, was in der Bibel steht, umsetzen. Die haben das sehr ernst genommen. Das waren keine schlechten Menschen. Trotzdem hat Jesus ihnen gesagt, ihr versteht Gott nicht. Ihr wollt Gott dienen, aber ihr versteht ihn nicht. Und darum beladet ihr die Menschen mit Lasten. Und diejenigen, die ihr ins Reich Gottes hineinführen solltet, haltet ihr noch davon ab. Das war nicht ihre Absicht. Das war einfach nur die Frucht, weil sie Gott nicht verstanden haben. Der Gesetzliche hofft auf die Wirksamkeit der Strafe. Und ich würde mal sagen, von uns haben die meisten eine Erziehung bekommen, die sehr stark verknüpft war, immer wieder mit Strafe. Man muss das Böse, das Sündige bestrafen, damit es uns verlässt. Man hofft so auf Besserung. Nach diesem Prinzip der Strafe haben wir oftmals erzogen, gepredigt, geleitet. Doch es funktioniert leider nur sehr unvollkommen, sehr mangelhaft. Oft, wenn es überhaupt zu einer Veränderung führt, ist es oftmals nur eine äußere Anpassung an die Anforderungen. Es führt selten zu einer inneren, echten Umorientierung und Freisetzung von Motivation. Es gibt hier ein besseres Mittel. Ich möchte euch nur ein kleines Beispiel erzählen aus der PfiMi Basel, als ich dort frisch angefangen habe. Noch als Praktikant, da hat es eine Spaltung gegeben und eine gesetzliche Fraktion hat sich abgespalten, weil sie gesagt haben, diese Gemeinde geht den Weg der Welt. Und sie haben pseudoprophetisch gewarnt, bei euch wird nun die Welt und die Sünde einziehen. Und ich konnte das nicht beobachten, nachdem sie gegangen sind, dass wir sündiger geworden wären. Aber diese Gemeinde, diese kleine Gemeinde hat dann schon irgendwie weiter funktioniert, aber halt ohne Freude an Jesus. Die Freude am Herrn war nicht ihre Stärke. Es war die Angst vor dem Herrn. Und die Angst vor dem Herrn hat sie alle zusammengehalten. Sie waren ein letzter Rest der heiligsten Pfingstler. Und als der Pastor pensioniert wurde, fiel die Gemeinde schnell auseinander, weil die Angst vor der Hölle nicht mehr wie ein eisernes Band um sie herumgelegt war. Und diese besonders Heiligen haben sich zerstritten untereinander, Missgunst, Rechthaberei und viele Ehepaare ließen sich scheiden wegen Ehebruch und Selbstverwirklichungsgeschichten. Ja, die Angst kann etwas sein, was etwas zusammenhält. Aber es ist nicht eine innere Anziehungskraft. Es ist eine Fessel. Gesetzlichkeit und Angst vor Bestrafung führt selten zu echten Gesinnungsveränderungen. Die Kraft, den Menschen von innen her zu verändern, hat alleine Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Vergebung und die Förderung durch den Heiligen Geist. Die Freisetzung, dass wir zu Gott kommen mit unserem Schmuck, mit unserer Schatulle, mit unserer Schatzkiste und ihm einfach alles geben und sagen, räum du da mal aus. Ich vertraue dir. Weil wir wissen, Gott sieht in uns das Gold, das Gute. Und er möchte es fördern. Dass wir sollten keine Angst haben vor Gott. Denn Gott liebt uns so sehr. Ein anderes Bild ist auch, bei den Römern damals war es ja üblich, kommst du mal, Ken, kannst du mir mal die Hand geben? So, oder? Haben sich die Römer gegrüßt. Und wenn du jetzt loslässt und so ein bisschen wegziehst, dann kann ich ihn immer noch halten, oder? Und, danke, danke. Und das ist ja das Prinzip, oder? Wenn wir schwach sind, wird Gott uns nicht loslassen. Auch wenn wir schwach sind, sogar wenn wir manchmal weg wollen von Gott. Aber wenn Gott wird uns nicht so schnell loslassen. Wenn wir nun die Perspektive wechseln, die himmlische Sicht, wenn wir sagen, okay, auch ich will persönlich einen Perspektivewechsel vollziehen, dann trauen wir dem anderen das Gute zu. Wir erkennen immer noch, was nicht gut ist. Wir schließen nicht unsere Augen vor dem Negativen. Aber wir sagen nicht, ja, du warst immer so und du wirst immer so sein. Sondern wir sagen, ja, Gott hat etwas Gutes in dich hineingelegt. Und das sehe ich. Und wir können es vielleicht mit der Zeit sogar benennen. Und wir können den anderen ermutigen und sagen, das sehe ich in dir von Gott. Und es wird ihn ermutigen. Es geht aber nicht einfach nur darum, irgendetwas Gutes zu sagen, so ein bisschen Kraft des positiven Denkens. Es geht um eine persönliche Entscheidung. Ich will meinen Nächsten mit Gottes Augen sehen, nicht mit positiven Augen, mit Gottes Augen. Und ich kann euch sagen, wir sind vielleicht nicht alle Hyperpfingstler, was auch immer man darunter verstehen will. Aber jeder Mensch, der Gottes Geist empfangen hat, und jeder von euch kann diesen Heiligen Geist empfangen. Jeder Mensch empfängt den Heiligen, wird wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und jeder Mensch kann Gott sagen, ich will dir meine Augen und meine Herzensaugen geben. Und ich gebe dir das Recht und ich bitte dich dringend darum, öffne meine Augen für den Nächsten. Lass mich den anderen sehen, wie Jesus ihn sieht. Und das wird dir vielleicht nicht sofort gelingen. Bleib dran. Manchmal möchte Gott schauen, wie ernst wir das meinen. Oder? Ja, natürlich, wir wollen ein bisschen positiv sein. Das ist noch nicht. Herr, ich brauche deinen Blick für meinen Nächsten. Mein Arbeitskollege! Zeig mir, wie du ihn liebst. Manchmal braucht es ein Schreien vor Gott, einen dringenden Perspektivewechsel. Und lass dich wirklich vom Heiligen Geist leiten. Wir können diese Sicht nicht einfach sonst, aber wir brauchen den Heiligen Geist und du hast den Heiligen Geist empfangen. Nutze ihn. Es ist nicht nur, wenn du ein prophetisches Wort hast, hast du den Heiligen Geist, oder wenn du Menschen heilen kannst. Ich würde behaupten, wir sind hier eine große Schar aus verschiedenen Gemeinden, die prophetisch durchs Leben gehen können. Und dann werden wir einen Unterschied machen an hunderten verschiedener Orten in dieser Stadt, in dieser ganzen Umgebung. Ist das nicht eine grandiose Aussicht? Da beginnt die Wüste zu blühen. Amen. Hilf dem anderen, das zu werden, was Gott vorgesehen hat. Verstehe dich als ein Diener des anderen. Wenn die Bibel spricht viel von Demut und alle großen Leiter, von denen hieß es, sie waren sehr demütig. Oder? Moses war sehr demütig. Auch David war sehr demütig, Jesus war sehr demütig und auch im Neuen Testament, auch ein Petrus war nachher sehr demütig. Und alle diese Leiter waren Menschen, die anderen geholfen haben, das zu werden, was Gott vorgesehen hatte. Ich denke, wenn wir das tun, diesen Perspektivewechsel vollziehen, dann bringt das in der Gemeinde eine andere, eine aufbauende Atmosphäre. Wir wünschen uns doch, dass wir den Heiligen Geist auch in seiner Kraftwirkung dynamisch mehr erleben. Dass wir mehr Heilungen erleben. Dass wir mehr prophetische Führungen erleben. Dass wir die Schrift vom Geist mit Vollmacht gepredigt bekommen. Wir wollen wachsen. Und ich bin überzeugt, dass sind viele Menschen unter uns, die eine Gabe haben, die auch gegen außen wirkt. Jeder von uns hat eine Gabe, die gegen außen wirken soll. Aber das Problem ist, wir haben so Angst, Fehler zu machen, oder? Weil wir vielleicht erlebt haben, und da kommen die Reaktionen, die entmutigenden Reaktionen. Und der Heilige Geist möchte in uns eine Atmosphäre der Ermutigung schaffen, damit man Fehler machen darf. In einer Atmosphäre der Ehre, einer Kultur der Ehre, ist es nicht so, dass man Fehler nicht ansprechen darf, aber die Art und Weise, wie man sie anspricht, ist nicht die gleiche. Sie kommt aus der Ressource heraus, nicht aus dem Versagen. Das werden wir in der Predigtserie auch thematisieren. Gegen Schluss kommt das dann auch. Wie können wir in einer Kultur der Ehre auch Fehler ansprechen? Aber so, dass es auch, eben auch wieder auferbaut wird. Es geht darum, dass der Plan Gottes für unser Leben umgesetzt wird, auch für dein Leben. Ich bin überzeugt, wenn du dich entscheidest, ich möchte mit dieser neuen Perspektive leben, ich möchte die anderen durch Gottes Augen sehen, ich möchte sie ehren, ihr Selbstbewusstsein stärken, auferbauen. Ich bin überzeugt, auch du selbst wirst enorm profitieren. Und du selbst wirst enorm aufgebaut werden. Lasst uns doch in dieser Predigtserie einfach jetzt diese paar Monate bis August intensiv immer wieder damit beschäftigen. Unter verschiedenen Gesichtspunkten. Denn das braucht so ein bisschen Übung und der Feind wird sich aufmachen und er wird uns entmutigen wollen oder er wird sagen wollen, ja, das war jetzt nicht genau richtig und so. Und dann sind wir schon wieder im Alten drin, oder? Aber wir wollen dranbleiben, denn ich habe einen Traum, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde wird, wo es wie in der ersten Gemeinde, wir sagen, stellt euch mal an, Propheten, und einer nach dem anderen, also so war es ja, oder? Hat Paulus gesagt, und das da Heilung geschehen, dort werden Menschen erbaut, ermutigt, dort geschieht Seelsorge, da werden innere Wunden geheilt und Gott wird erlebbar. Und dass es die Runde macht, Gott lebt, Jesus ist auferstanden. Und ich wünsche mir das nicht nur für uns als Gemeinde, ich wünsche es mir in allen Gemeinden in der Stadt St. Gallen, in der ganzen Umgebung. Und ich glaube, dass es möglich ist, aber es fängt damit an, dass wir sagen, ja, Herr, ich möchte mich dir geben für diesen Plan. Ich möchte deine Perspektive haben. Ich möchte meinen Blick wechseln, auf die Dinge schauen, die von dir kommen. Genau das hat ja Jesus mit Zachäus gemacht. Er hat Zachäus geehrt. Wir wissen nicht genau, was er mit ihm da besprochen hat, alles in dieser Zeit dort bei ihm. Aber wir wissen, was dann geschehen ist. Zachäus stand aber auf und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich noch von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Gewaltig. Da ist wirklich etwas geschehen bei diesem Zachäus, oder nicht? Und das ist eben diese Perspektive. Wir wissen nicht, was Jesus ihm gesagt hat, aber das geschah nicht durch Kritik. Eins ist sicher. Er hat ihm das Reich Gottes zugesprochen. Er hat ihm eine Vision gegeben für das eigene Leben. Und Zachäus wurde wie ein Abraham. Er hat sich sozusagen gesagt, ich will ein Segen sein für die Menschen. Ich meine, wenn er da 20% dazugeschlagen hätte, um Dinge zurückzugeben, das wäre Gerechtigkeit gewesen. Aber er hat gesagt, vierfach. Er wollte plötzlich ein segnender Mensch sein. Totaler Perspektivewechsel hat dieser Zachäus erlebt. In dieser Zeit mit Jesus, in diese paar Stunden vermutlich. Und dann kommt noch etwas Wunderbares. Da entgegnet ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Also er hat diese Identität Abrahams in dir, sollen gesegnet werden, alle Nationen, aufgenommen. Die war schon da, aber die wurde von Jesus zum Vorschein gebracht. Er ist zurückgekehrt in seine ursprüngliche Bestimmung, dass alle Nachkommen Abrahams Zeugen sein sollen von Gottes Güte und Großzügigkeit. Und ich denke, das hat Zachäus eben für Jesus wertvoll gemacht. Er war ein Nachkomme Abrahams, aber das war nicht sichtbar. Er war ein Kollaborateur der Römer geworden. Und nun kam die ursprüngliche Berufung wieder zum Vorschein. Darum geht es. Der Heilige Geist befähigt uns, auch das Zukünftige im Anderen zu sehen. Wir müssen nur noch lernen, das auch auszusprechen. Darin sind wir noch nicht so geübt. Aber jetzt haben wir ja eine Zeit für uns, wo wir das üben können und dann den Rest unseres Lebens einfach zu leben und die Menschen zu segnen. Amen. Ich freue mich darauf, denn darum geht es bei dieser ganzen Predigtserie, darum eine Kultur der Ehre aufzurichten und hier zu leben. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben. Wir wollen den fünffältigen Dienst viel mehr in Anspruch nehmen, als wir es bis jetzt getan haben. Und wir wollen auch Zeichen und Wunder erwarten und erleben. Und aus all dem heraus wollen wir einfach als geliebte Kinder des Lichts uns selber verstehen und auch so leben. Auch heute Morgen. Und ich lade dich ein, dass du heute Morgen, ich lade dich ein, lass dich segnen heute Morgen. Wir haben ein Segnungsteam. Und ich hoffe jetzt, dass die jetzt sinnlos überrannt werden nachher. Oder? Und dann ermutigt ihr euch einfach gegenseitig. Dann sagt ihr, nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Nein. Aber ermutigt euch gegenseitig. Und da sind noch andere nicht vom Segnungsteam. Schau ein bisschen rum. Vielleicht hast du einfach einen guten Gedanken für jemanden. Etwas, wo du denkst, wow, eigentlich ist das etwas, was ich an dieser Person einfach schätze. Dann geh und sag es ihm. Das ist dann vielleicht unglaublich prophetisch. Versteht ihr? Und so können wir uns gegenseitig zu fördern werden. Das wünsche ich mir für heute Morgen. Und freue mich auf die Auswirkungen in der Ewigkeit. Amen. Amen.
Ja, Amen.